Du kannst ein Ei nicht gebrauchen, bevor es nicht aufgebrochen wurde. Gott hat das Schwache erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Ich habe mich immer gefragt, warum Schwäche so unterschiedlich in der Bibel beschrieben wird. Und warum Jesus davon spricht, dass er das Schwache erwählt hat. Weil eigentlich will keiner von uns schwach sein, oder? Also, nicht so direkt, ja. Und dieses Bild hat mir total geholfen. Man weiß, ein Ei ist super belastbar, ja. Man weiß, ein Ei ist so konzipiert, dass das aushält, wenn es mal irgendwo runterfällt und kullert und all das. Das ist genial, was so ein Ei aushält. Und ihr wisst selber, wie viel Mühe das manchmal braucht, um so ein Ei zu knacken, gell? Knackt mal ein Gänseei, ist richtig schwer. Aber du kannst mit so einem Ei nichts anfangen, wenn es nicht aufgebrochen wird. Sobald es aber aufgebrochen ist, hat es ja quasi diesen Schutz weg. Aber dann hat es auch einen Nutzen. Und dieses Bild hat mir total geholfen. Wir glauben an einen Gott, wir gehören einer Religion an, wo der Anführer der ganzen Religion, wo Jesus uns ein Vorbild gewesen ist, indem er wie so ein Ei hat sich knacken lassen. Das ist schon krass. Die Bibel sagt, er hatte alles. Er entäußerte sich selbst und kam zu uns, um uns Menschen zu begegnen. Er hat den Himmel für dich verlassen. Er hat das warme Nest sozusagen alles für dich verlassen, hat sich entleert, entäußert, sagt Luther. Das ist ein krasses Wort, ja. Griechische sagt eher so entleert. Er hat sich quasi, wie so ein Brot ist ein auch tolles Bild, ja. Sein Leib wurde aufgebrochen. Was bringt dir ein Brot im Brotkasten, wenn du es nicht anschneidest und isst, richtig? Es braucht dieses Aufbrechen. Aber wenn du es aufbrichst, dann wird es irgendwann auch leer. Es wird weniger, aber Jesus sagt, ich entäußere mich, ich lasse mich aufbrechen, ich lasse mich knacken für dich. Vielleicht jedes Mal, wenn du ein Ei knackst, denk da dran, hey, Gott hat sich für dich knacken lassen, damit du einen Nutzen davon hast. Und du sollst jemand sein, der sich für andere aufbricht. Das ist erstmal nicht schön, aber dann können sie von dir profitieren, wenn du dich öffnest. Weil Gott uns Menschen dazu geschaffen hat, ihm Ehre zu geben. Gott will uns gebrauchen. Ich habe mich gefragt, warum leben wir heute, warum atmen wir noch? Wozu braucht uns Gott? Und Gott sagt tatsächlich, er braucht dich, damit du ihm Ehre gibst, damit du ihn groß machst. Das ist der Sinn. Gott hat sich Wesen geschaffen, die ihn ehren, die ihn anbeten. Und gleichzeitig ist er aber nicht so ein Eingebildeter, der da oben sitzt und ganze Zeit nur wartet auf seine Ehre. Das wäre ein komisches Gottesbild, sondern er hat sich das voll verdient, weil er hat sich für dich knacken lassen, aufbrechen lassen, er hat alles rausgelassen, er hat nichts zurückgehalten. Also ein Gott, der zuerst sich opfert. Schon toll, oder? Ich glaube, so einem Gott zu dienen, so einen Gott zu lieben, ist nicht so schwer. Weil du weißt, so wie die Eltern, ja, für die Eltern, also für die Kinder ist es, finde ich, auch einfacher, die Eltern zu lieben, wenn sie erlebt haben über die Jahre, wie die Eltern alles für die Kinder eigentlich hingeben, ja. Sich, um ihren Schlaf und um ihren alles bringen lassen. Für die Kinder, weil sie die lieben. Und in der Bibel, wenn es um das Thema Ehre geht, gibt es ein einfaches Gesetz, und zwar das Gesetz heißt, Ehre bekommt bei Gott derjenige, der sich am tiefsten bückt. So könnte man es in einem Satz zusammenfassen. Wenn du groß sein willst in Gottes Reich, wenn du groß sein willst bei Gott, dann bück dich tiefer, weil du bist eigentlich noch nicht tief genug gebückt. Und das heißt wieder nicht dieses Auspeitschen und so weiter. Das ist nicht damit gemeint. Lass uns gemeinsam lesen, was damit gemeint ist. Danke, Danisch, für den Text, der uns gleich angezeigt wird. Philipper 2, Abvers 5. Das ist der allererste Text, das steht einfach nur Bibelstelle überschrieben. Super. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Also es geht um uns, wie sollen wir miteinander umgehen? Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich, starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das ist schon krass, was da alles drinsteckt. Jesus verzichtete auf alles, wurde Mensch, da denkt man schon, oh je. Und dann sagt er noch tiefer, er hat sich für uns wie ein Verbrecher abschlachten lassen. Wie das Ei, das aufgebrochen wird, das danach ist nicht mehr schön. Kannst du, wenn dir schon mal ein Ei runtergefallen ist, kannst du nicht hingehen und Kleber wieder irgendwie schön machen. Letzt hat eins meiner Kinder ein Porzellangefäß bei der Oma zerstört. Versehentlich. Aber das Ding ist hin. Oma hat geweint, ja. Ist unwiederbringlich zurück sich, ne? Sagt Jesus, hey, ich habe mich für dich abschlachten lassen, ja. Für dich, weil ich dich so lieb habe. Zweite Bibelstelle, 2. Korinther 12, Vers 9. Die Bibelstelle hatten wir die letzten Wochen auch schon mal in anderem Zusammenhang gehört. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Interessant, oder? Wollen wir eigentlich so nicht hören, ne? Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen. Weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlung, Nöte, Verfolgung und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich habe gedacht so, boah, Paulus, was meinst du damit? Du rufst mich auf, du rufst uns auf, schwach zu sein. Du machst Werbung für Schwachheit, was meinst du damit? Und wir müssen aufpassen bei dem Begriff Schwachheit, denn in unserer Kultur, und du jetzt mal schwach bei Google eingeben würdest, da würden ganz komische Sachen rauskommen, sage ich dir jetzt schon, ja? Was ist denn Schwäche in unserer Kultur, wenn man, wir sagen so schnell, ach, da bin ich schwach geworden. Ich habe das und jenes gesehen, ach, da bin ich schwach geworden. Zum Beispiel, in unserer Kultur bedeutet es oft moralische Schwäche. Und das wiederum wird sehr toleriert. Zum Beispiel, ach, jeder wird doch mal schwach. Oder Schwäche ist doch menschlich. Ne, das ist so dieses, oder, oh, ich bin schwach geworden und habe diese Tafel Schokolade aufgefuttert. Das ist ja noch nett, ne? Nettes Beispiel. Oder, ach, ich bin schwach geworden und habe uns ein neues Auto auf Raten gekauft. Ich bin einfach schwach geworden. Ich bin einfach vorbeigelaufen. Es hat mich einfach angelächelt. Ich fühlte mich alleine bei dem Gedanken, es zu kaufen, schon viel männlicher, sportlicher, freier und schneller. Ich bin einfach schwach geworden. Ich habe da einfach unterschrieben. Ach. Oder ich bin schwach geworden und habe mich verführen lassen. Oder ich bin schwach geworden und habe die Treue gebrochen. Oder ich bin schwach geworden und habe eine Dummheit gemacht. Ich bin schwach geworden. Das ist so, irgendwie hat jeder in unserer Kultur da irgendwie so ein bisschen Toleranz, ne? Ach, der ist halt schwach geworden. Wir sind doch alle Menschen. Schwäche in einem Leben ohne Gott ist, wenn du deinen Trieben nachgibst. Oder wenn du dich von etwas Bösem überwältigen lässt. Da gibt es zum Beispiel auch Dinge wie Mobbing. Du bist vielleicht auf dem Arbeitsplatz, andere mobben ein und du bist jetzt nicht so dafür. Du hast aber auch nicht die Stärke, um dagegen zu sein. Also schwimmst du so mit. Das ist auch eine Schwäche. Oder zum Beispiel Rassismus, finde ich interessant. Die AfD hat ja super hohe Zahlen gemacht, zweite stärkste Partei. Und viele der Leute wurden gefragt, die für sie gestimmt haben, seid ihr denn Rassisten? Und sie haben gesagt, nein, aber wir sind mit so vielen Sachen unzufrieden und die sind auch mit so vielen Sachen unzufrieden, deswegen haben wir unsere Stimme denen gegeben. Ist aber auch eine Art von Schwäche, wenn du überlegst. Ne? Sagst, die haben keinen klaren Standpunkt, aber, also sind jetzt keine klaren Rassisten, diese Menschen, viele, aber diese Partei, das hat irgendwie so gepasst und schon, ne, lässt man sich von etwas überwältigen und sagt, oh ja, denen gebe ich meine Stimme. Sich von etwas überwältigen lassen. Aber jetzt kommen wir zu dem, was schwach bei Gott meint. Doch schwach zu sein vor Gott ist etwas anderes. Was ist es dann, wenn Jesus dich nicht dazu aufruft, moralisch schwach zu sein? Wenn Jesus dich nicht dazu aufruft, ab und zu mal zu sündigen, damit du die Gnade richtig spürst? Weil diese Haltung könnte man ja auch bekommen, ne? Ach, wenn ich immer nur mit Gott unterwegs bin, dann erlebe ich gar nicht mehr so die krassen Kurven. Also sündige ich mal ordentlich, dann spüre ich mal so richtig die Vergebung und dann habe ich wieder Emotionen. Man könnte drüber lachen, aber das passiert ja auch, ne? Nein, bei Gott ist gute Schwäche, was ist das? Ein Einlenken auf Gott. Es ist auch die Gnade, die Barmherzigkeit oder man könnte sagen ein weiches Herz. Gute Schwäche bei Gott ist die Einsicht, dass nur Gott den Gesamtüberblick hat, dass nur er die Dinge überblickt. Sich einzugestehen, egal wie schlau wir sind, wir haben nicht den Gesamtüberblick. Amen. Manchmal sehen wir einen Menschen und wir urteilen sofort, oh, wenn die nur und wenn der nur und wenn sie das nur umsetzen würde, was ich ihr sage, wenn der nur das umsetzen würde, was ich denke, was er umsetzen müsste, dann wäre doch alles super. Und Gott sagt, oh, süß. Süß. Du hast eigentlich keine Ahnung. Nur Gott hat den Überblick. Und die Schwäche ist, wenn die Ameise da unten merkt, dass sie die Ameise ist und dass sie zu dem Herrscher oben aufschaut und sagt, egal wie schlau ich bin, Gott, du hast den Überblick. Auch wenn ich etwas für ungerecht halte, du bist der Gerechte. Auch wenn ich etwas für nicht richtig halte, ich schaue, was in deinem Wort steht, weil das ist ewig, weil das ist die Wahrheit. Und auch wenn es mir nett schmeckt, bete ich dafür, dass das für mich Wahrheit wird. Dass ich das immer mehr annehmen kann. Die Einsicht, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken, ist so wichtig. Ein Freund von mir hat das Evangelium gehört und es fiel ihm schwer, an Jesus zu glauben. Und dann hat der Evangelist gefragt, was steht noch zwischen dir und Gott? Und dann sagte er, meine Intelligenz. Darauf antwortete er ihm relativ schnell, das ist nicht viel. Wenn wir sagen so, also Gott, du machst das nicht so, wie ich es gerne hätte und deswegen kann ich dir nicht glauben. Ist nicht so viel. Wir dürfen uns da nicht zu hoch ansehen, weißt du, auch die Menschen sagen, ja. Das Gegenteil dieser Schwäche vor Gott ist der falsche Stolz. Was Gott sich wünscht, wenn wir an Bilder denken, ist das Bild von dem Ton und von dem Meister, der den Ton formt. Gott sagt, bleib formbar, bleib formbar, das ist Schwäche. Oder wenn man an Metalle denkt oder an Materialien, bleib biegsam. Sobald ein Stoff nicht mehr biegsam ist, was passiert, wenn er bewegt wird? Er geht kaputt, er bricht. Elastizität, ja, Beweglichkeit, bleib formbar. Lass zu, dass Gott was Neues aus dir formt. Lass zu, dass Gott dir die Richtung gibt. Wenn du nämlich hart wirst, dann gehen Dinge kaputt. Wenn du unformbar wirst für Gott. Ich bin so, ich war so, ich werde so sein. Sagt Jesus, das wär echt schade. Das wäre wirklich ein Verlust. Wir sollen weich sein wie der Ton. Das ist Schwäche damit gemeint, ja, Formbarkeit. Weißt du, macht Gott die Arbeit ein bisschen einfacher. Er kann dich brechen. Ich weiß, wir haben ja immer so ein Liebesbild von Gott, ne? Er ist so der Gentleman und so. Aber wenn du so die ganze Bibel ernst nimmst, dann lese ich von ganz vielen Kerlen, die Gott einfach mal gebrochen hat. Den Mose hatte mal 40 Jahre mal zu den Rinderviechern geschickt, dass der mal wieder ein bisschen runterkam, ein bisschen demütiger wurde, dass er die Sprache verlernt hatte, dass er hilfsbedürftig wurde, dann konnte er wieder mit dem schaffen. Ne? Die Frage, brauchen wir alle die 40 Jahre? Ja? Der Saulus, der war so stolz, er wusste alles, er konnte alles, den hat Jesus genommen, husch, liebevoll vom Pferd runtergeworfen, liebevoll blind gemacht, wie ein winselndes kleines Kind. Und dann hat er ihm gesagt, willst du wieder sehend sein? Dann diene mir. Und du wirst für mich sterben. Nicht so nett, oder? Das ist auch nicht so Kuschel-Evangelium, ne? Gesagt, du hast mich verfolgt bisher, du hast mich verfolgt. Ich habe dich jetzt blind gemacht, du bist so ein kleines winselndes Kind. Willst du mein Werkzeug sein, mein ausgesuchtes Werkzeug, meine Waffe? Ich werde dich gebrauchen und du wirst für mich sterben. Paulus hat sich überlegt, Saulus, blind sein oder im Dienst für den Herrn. Ich werde mich formen lassen. Also den musst du ein bisschen härter anfassen, aber ein bisschen mehr aufzubrechen. Und jeder von uns kriegt das, wie er es braucht, glaube ich. Weil Gott ist schlau, Gott ist weise, er weiß, was wir benötigen. Er kann uns brechen, er kann uns malen, damit er uns wieder verwenden kann. Aber besser, wir lassen uns freiwillig formen. Wir sollen unsere Triebe schwach halten, aber einem starken Gott gehorsam sein. Damit sind wir stärker als je zuvor. Wenn wir unsere Triebe im Zaum halten mit der Hilfe des Heiligen Geistes, unsere schlechten Triebe, und wenn wir Gott gehorsam werden, wenn dieser Gehorsamsmuskel immer stärker wird, dann sind wir da, wo Gott uns haben möchte. Und nochmal bei einem Ei. Ja? Wir haben einen Gott, der uns Vorbild ist. Der hat sich für uns zerbrechen lassen. Wie krass muss es für Jesus gewesen sein, wenn er da vor diesen Pontius Pilatus und so weiter steht und die prügeln ihn und spucken ihm ins Gesicht. Und er sagt, Leute, ich habe da Legionen von Soldaten. Legion von Engeln, Spezialkräfte, die sind ausgebildet, die würden euer ganzes Reich platt machen. Einzige, was ich machen muss, ist schnipsen. Er hatte die Macht zum Thema Machtmissbrauch. Ist krass, oder? Er könnte richtiges Blutgemetzel da gemacht haben im Römischen Reich mit einem Fingerschnips. Und er sagt, nein, ich bin gehorsam den Willen des Vaters. Es ist der Wille des Vaters, dass ich diesen Weg gehe, das so und so mache, zum Vorbild für euch. Ich lasse mich hier zermahlen, ja, zerbrechen. Und dann wissen wir Gethsemane, wie er da gekämpft hat, auch als Mensch mit sich selbst, ja, mit Gott, mit dieser Entscheidung. Gott, wenn es einen weniger schmerzhaften Weg gibt, lass mich durchrutschen. Finde ich auch ehrlich gut, dass er diese Frage Gott gesagt hat, ne? Aber dein Wille geschehe. Ist schon krass, was für ein Gott wir haben. Ich finde, so einem Gott ist es nicht so schwer zu dienen, weil der labert nicht, der ist den Weg vorgegangen. Es ist immer schwer, wenn der Chef etwas von dir verlangt, eine Arbeit, die er selber nie gemacht hat, oder? Aber wenn du einen Gott hast, der in allem, da kommen wir dazu, Hebräer, richtig gut die Bibelstelle. Gottes Weisheit ist anders als die von Menschen. 1. Korinther 3, 18. Wird euch gleich angezeigt. 1. Korinther 3, 18. Niemand soll sich selbst etwas vormachen. Wenn einer von euch meint, er gehöre zu den Klugen dieser Welt, muss er erst einmal begreifen, dass seine Klugheit Dummheit ist oder Torheit ist. Nur so wird er wirklich klug. Denn was die Welt für klug hält, das ist bei Gott töricht. Die Schrift sagt es so. Er fängt die Klugen im Netz ihrer eigenen Schlauheit. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Herr kennt die Gedanken der Klugen, er weiß, wie unnütz ihre Überlegungen sind. Sei nicht schlau ohne Gott. Sei nicht schlau ohne Gott und verpasse all den Segen, den er vorbereitet hat. Wer meint, alles zu wissen, alles zu können, der ist beratungsresistent. Dem kann nicht geholfen werden. Der hat keinen Zugang, keine Neugier, keine Belehrbarkeit. Wenn du versuchst, jemanden auszubilden und du hast so einen jungen Azubi, der ist offen, der lässt sich was sagen. Wow, der kann noch lernen. Hast du aber einen, der sagt, ich habe 50 Jahre das immer so gemacht und das ist immer so und das hat immer funktioniert. Dann entweder funktioniert oder funktioniert es nicht, aber das ist kein Raum zum Lernen, kein Raum zur Veränderung. Wir müssen aufpassen, auch im Leben mit Jesus. Wir sagen, ja, früher war das immer so, das hat so funktioniert, Gott ist ganz genau so und so. Sein Wort ist genau so und so, das verändert sich nicht. Aber wir müssen ständig in der Veränderung bleiben, vor Gott, mit Gott. Und jetzt kommt 1. Korinther 1, 26. Wenn du ein Mensch bist, der schon mal schwach war, der weiß um seine Schwäche, will ich dir zusprechen, Gott hat eine Schwäche für Schwächlinge. Gott hat eine Schwäche für Schwächlinge. 1. Korinther 1, 26. Seht euch doch einmal in euren eigenen Gemeinde um, würde ich sagen. Ja? Was für Leute hat Gott sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele kluge und gebildete darunter. Wow. Wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prallen können. Gott teilt seine Ehre mit niemandem, mit niemandem. Vers 30. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Christus Jesus verbunden seid, verdankt ihr euch nicht selbst, sondern Gott? Also, als ich das gelesen habe, bin ich ein bisschen erschrocken. Wisst ihr, wir Pfingstler sagen ja, das ist so unsere Theologie, wie wir das Neue Testament verstehen. Bitte, 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 bitte entscheid dich für Jesus. Bitte. Es ist nicht so schlecht. Wirklich. Es ist keine schlechte Alternative. Bitte, 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 bitte entscheid dich für Jesus. Dann können wir Häkchen dran machen, dann ist alles gut. Wisst ihr, was das Wort Gottes sagt an der Stelle? Das Wort Gottes sagt, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Das heißt, Gott hat sich das überlegt. Gott hat euer Leben so gelenkt. Gott hat solche Leute auf euren Weg geschickt, dass die mit euch geredet haben, dass ihr das Evangelium gehört oder gesehen habt. Das habt ihr nicht euch zu verdanken. Dieses Drehbuch hat er geschrieben. Diese Gespräche mit diesen Menschen, dieses Lesen der Bibel, das Drehbuch hat er geschrieben für dich. Ja, du hast darauf reagiert, hoffentlich. Aber nimm dieses, oh, ich habe mich für Jesus entschieden. Er kann so froh sein, dass ich meine Entscheidung, dass ich bei ihm unterzeichnet habe. Wir müssen ein bisschen aufpassen, das nicht zu hoch zu hängen, ne? Selbst diese Entscheidung, hey, dass du geistlich schlau genug warst, das zu begreifen, hast du noch nicht mal dir selber zu verdanken, verstehst du? Du hättest ja davor irgendeinen Hirnschaden haben können und das überhaupt nicht packen können. Du kannst nichts dafür, wie du auf die Welt gekommen bist. Das ist sein Drehbuch. Nimm dieses, oh, ich habe mich für Gott entschieden und ich halte daran fest, ich bin so ein Toller. Hängt das nicht so hoch. Selbst das hast du ihm zu verdanken. Selbst diese Gnade, das ist Gnade, dass du morgens aufstehst und dein Gehirn zum Thema Alzheimer sich daran erinnern kann, dass du eine Beziehung zu Gott hast und dass du diese hast und pflegst. Das ist Gnade. Leute, das ist alles Gnade. Dass du weißt, zu wem du beten kannst, dass dein Hirn das behält, das ist Gnade. Pure Gnade. Dass ihr mit Christus verbunden seid, verdankt ihr euch nicht selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugutekommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Da ist wenig ich drin. Ne? Das alles ist durch Christus. Das ist Gnade. Das ist ein Geschenk. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Oder andere Übersetzungen sagen, wenn du schon prahlen willst, dann prahle für Christus oder in Christus oder wegen Christus. Wenn du ein Angeber sein willst, dann gib mit Jesus an. Ist schön, oder? Wenn du prahlen willst, dann prahle mit Jesus. Hier zu sitzen, eine Beziehung zu Gott zu haben oder dorthin unterwegs zu sein, es war nicht deine kluge Entscheidung. Du hast es nur Gott zu verdanken. Nimm dich selbst und deine Weisheit und deine Entscheidung nicht zu wichtig. Wir denken ja auch manchmal, oh, ich entscheide mich jetzt, Zeit mit Gott zu verbringen. Ich habe mich entschieden, heute in den Gottesdienst zu kommen. Ich habe mich entschieden, mal ihm zu singen. Ich habe mich entschieden, großzügig zu sein. Wirklich? Also weißt du, es ist Gnade, dass du singen kannst. Es ist Gnade, dass du beten kannst. Es ist Gnade, dass du eine Beziehung mit Gott pflegen kannst. Es ist sogar Gnade, dass du großzügig sein kannst. Also all das ist Gnade, dass du heute herkommen konntest, dass du die Gesundheit hast. Es ist Gnade. Leute, es ist Gnade. Nichts davon ist selbstverständlich. Wir leben in so einer Welt, wo vieles einem gesagt wird, dass alles selbstverständlich ist. Ne? Wir müssen morgens aufwachen, versorgt sein, gut aussehen, gesund sein, Geld haben, einen interessanten Job. Und Gott sagt, es ist alles Gnade. Wir leben in einer Zeit mit einem Zeitgeist von meine Meinung, meine Ansicht, meine Wahrheit, meine Realität. Ne? Jeder zu seinem. Gott sagt, wirklich? Ein berühmter Mann, Corrie ten Boom, er hat den Holocaust überlebt. Und er hat einen krassen Satz gesagt, nachdem er es überlebt hat. Du kannst nie lernen, dass Christus alles ist, was du brauchst, bis Christus alles ist, was du hast. Du kannst nie lernen, dass Christus alles ist, was du brauchst, bis Christus alles ist, was du hast. Manchmal ist es ein Geschenk, eine Gnade, all diese Ablenkung nicht mehr zu haben. Ne? Und wirklich zu merken, ich habe nur Jesus und ich habe alles, was ich brauche. Wir werden ja so tierisch oft und viel abgelenkt. Schon anders. Letzte Bibelstelle, Hebräer 4, Vers 15. Wenn es um Thema Schwäche geht, wenn es um Thema Versuchung geht, wenn es um Thema real in dieser Welt leben geht, ist Hebräer 4, 15 so ein Trost und ich hoffe, du verstehst es als einen wahnsinnigen Trost. Dort lesen wir Hebräer 4, Vers 15. Jesus ist ja nicht ein Hohenpriester, also Hohenpriester war diese Vorstellung, es gibt einen Tempel, im Judentum, in diesem Tempel arbeiten Leute, das sind Priester und dann gibt es nochmal eine höhere Kaste, das sind die Hohenpriester. Und diese Hohenpriester, die waren die einzigen, die heilig genug waren, um Zugang zu haben zu dem Allerheiligsten und auch tatsächlich mit Gott zu reden, weil er sich bei den Juden im Allerheiligsten aufgehalten hat und immer wieder diesen Ort heimsuchte. Und es gab ganz wenige, eigentlich die Hohenpriester nur, die man für heilig genug hielt, dass sie dorthin könnten in Gottes Gegenwart. Aber man war sich nicht ganz sicher, ob sie wirklich heilig genug sind. Deswegen hat man sie an ein Seil gebunden mit einer Glocke, dass falls sie reingehen und doch nicht heilig genug sind und umfallen und sterben, dass man sie an dieser Schnur rausziehen kann und es dort nicht stinkt und verwest bis zum nächsten Mal, wenn Gott kommt. Das war diese Idee, wir alle sind sündig, wir alle sind schwach, paar sind weniger schwach und die könnten ja Gott begegnen, aber vielleicht haben sie doch irgendwas noch Dreck am Stecken, deswegen ganz trauen wir nicht der Sache. Und hier kommt Jesus, ein ganz neuer Hohenpriester, wo diese Angst nicht mehr da ist, wo man weiß, der begegnet wirklich dem Vater, der geht wirklich zu Gott hin, der ist wirklich im Allerheiligsten, der ist wirklich ohne Sünde, der wird nicht umfallen. Und die Hohenpriester waren natürlich auch die Verbindung zum Volk. Also das Volk konnte hingehen, opfern und sagen, das ist mein Gebetsanliegen, Hohenpriester, bringe bitte dieses Gebetsanliegen vor Gott. Hier ist mein Opfer, hier ist meine Gabe. Und so lesen wir Hebräer 4,15. Jesus ist ja nicht ein Hohenpriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Also eine doppelte Verneinung. Das heißt, Jesus ist ein Hohenpriester, der dich in deiner Schwäche verstehen kann. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchung aller Art ausgesetzt. Aller Art. Du bist noch nicht Versuchung aller Art ausgesetzt worden. Auch in deinem Leben wirst du nicht alles abdecken können an Versuchung. Jesus hat in seiner Lebzeit, das war Gottes Plan, alles abgekriegt. Das heißt, egal ob Mann, egal ob Frau, egal ob jung, mittel oder richtig alt, jede Versuchung, in die man reinkommen hat, jeder hat Jesus bekommen. Er war in der Wüste und der Teufel kam und versuchte ihn und. Genau wie wir, er wurde Versuchung aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Hey Leute, es ist Gnade, wenn du Jesus kennengelernt hast. Es ist Gnade, wenn du ihn angenommen hast. Aber wenn du ihn angenommen hast, wenn du diese Gnade hast, dann hast du diese Verbindung, dann hast du diesen Jesus, mit dem kannst du über alle Schwäche reden, der kann das nachvollziehen, der hat es schon alles erobert und er bringt dein Anliegen, deine Schwäche, da wo du Stärkung brauchst, zum Vater und bittet um sein Eingreifen. Es ist doch super, oder? So einen Gott zu haben, der so an den Menschen dran ist, der so an unseren Problemen ist, so an unseren Anliegen ist. Setz dich ruhig hin, mein Guter. Arad, wo bist du? Kannst du gleich kommen und spielen? Ich möchte jetzt zum Schluss dich einladen, dir etwas von Gott abzuholen, was richtig, richtig schön ist. Und zwar, es kostet dich nichts, Gott hat es üppig, ohne Ende und es ist verfügbar und es kann ganz viel bei dir verändern. Es ist sein Erbarmen, seine Gnade und seine Hilfe. Du kannst im Gebet jetzt vor Gott kommen und sagen, Gott, ich brauche deine Gnade. Gott, ich brauche dein Erbarmen. Gott, ich brauche deine Hilfe. Und er sagt, ich habe alles bereit. Ich habe den Preis bezahlt. Alle Rechnungen sind beglichen. Du musst nur kommen und es abholen. Und ich will, dass immer mehr in dein Leben kommen. Ich will, dass du ein Mensch voller Gnade wirst. Ich will, dass du ein Mensch voller Erbarmen wirst. Ich will, dass du gnädig bist, dass du andere begnadest, dass du weißt, dass du begnadet bist. Hol dir das ab. Es ist schon alles bezahlt. Ich will euch Zeit geben. 2-3 Minuten. Musik ist ruhig. Lasst es auf euch wirken. Und gib Gott im Gebet eine Antwort. Er freut sich schon auf dich. Er freut sich schon auf das Gespräch mit dir.